ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 23. April und wir zeichnen diese Folge um 13.30 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
Es gibt Begriffe, die klingen alt, wie NATO-Manöver, so nach 70er oder 80er Jahre. Und auch die Berichte über diese Manöver von damals klingen alt oder zumindest älter, wie dieser Nachrichtenfilm von 1988 über das NATO-Manöver Reforger, den ich im Internet gefunden habe.
GIs im Manöver. 18.000 amerikanische Soldaten waren eingeflogen worden, um die hier stationierten Truppen zu verstärken, zum 20. Mal übrigens. Viele dieser Soldaten sind zum ersten Mal in Europa. Ihre Kontakte zur Bevölkerung sind meist gut, besonders auf dem Land. Trotzdem, es gibt auch kritische Gespräche, etwa mit Bauern, in deren Wiesen und Feldern Manöverfahrzeuge stehen. Für die Amerikaner hat Reforger auch eine erhebliche politische Dimension. Sie wollen damit demonstrieren, dass sie willens und in der Lage sind, bei der Verteidigung Westeuropas mitzuhelfen.
36 Jahre ist das Manöver Reforger jetzt her. West- und Osteuropa sind nun schon länger wieder eins. Aber seit Russlands Überfall auf die Ukraine gehören NATO-Manöver langsam, ganz langsam wieder mehr zu unserem Alltag. Und über diese größte NATO-Übung seit Reforger, also seit dem Jahr 1988, hat Anfang dieser Woche der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, hier in Berlin informiert. Quadriga 2024, so heißt die NATO-Übung. Und die heiße Phase hat jetzt am Montag begonnen. 90.000 Soldatinnen und Soldaten aus 32 Nationen sind daran beteiligt. 12.000 davon kommen allein aus Deutschland. Und das Ziel der Übung, NATO-Truppen möglichst schnell aus den USA, aus Westeuropa nach Osteuropa zu verlegen, an die sogenannte Ostflanke. Und dabei führten alle Wege de facto durch Deutschland, so Generalinspekteur Breuer.
In den kommenden Wochen werden wir der Bevölkerung schon einiges zumuten. Es wird lauter und es wird voller werden auf Deutschlands Schienen, aber auch auf Deutschlands Straßen. Mehr Flecktarn auf der Autobahn, ein ungewohnter Anblick für viele. Aber ich denke, auch das ist gerade Zeitenwende, mindestens mal militärische Zeitenwende.
Die NATO will sich mit diesem Manöver auf einen möglichen Angriff Russlands auf das Bündnisgebiet vorbereiten. Nach Artikel 5 des NATO-Vertrags müssten in einem solchen Fall die Bündnispartner ja dem angegriffenen Land zu Hilfe kommen.
Das sind Dinge, die wir über Jahre verlernt haben, die jetzt wieder mit hineinkommen. Das dauert einen Augenblick, aber einen Augenblick haben wir hoffentlich auch noch Zeit.
Hoffentlich noch etwas Zeit, das klingt jetzt nicht ganz so beruhigend. Auch die neuesten Zahlen vom Stockholmer Friedensinstitut SIPRI zeigen, wie beunruhigt, wie unsicher sich viele Länder durch den russischen Angriffskrieg fühlen. Weltweit sind die Ausgaben für militärische Zwecke um 6,8% gestiegen auf die riesige Summe von 2,4 Billionen Dollar. Das ist der größte Anstieg seit 2009, also seit 15 Jahren. Wie immer liegen die USA mit viel Geld vorne, das sind 916 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr und das ist weiterhin deutlich auf Platz 1, gefolgt von China mit geschätzt 296 Milliarden Dollar und Russland mit geschätzt 109 Milliarden Dollar. Gucken wir auf diese Folge von Streitkräfte und Strategien. Wir beschäftigen uns mit der Militärhilfe aus den USA für die Ukraine. Unter anderem spreche ich mit der Sicherheitsexpertin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der SWP hier in Berlin. Und wir sprechen auch darüber, dass sich Europa jetzt nicht zurücklehnen darf, trotz dieser Hilfe aus den USA für die Ukraine. Aber vorher gucken wir auf die Ukraine, auf die Lage dort mit dir, Carsten.
Ja, und wir müssen gar nicht so lange zurückgucken, nämlich in die vergangene Nacht. Die Nacht auf diesen Dienstag, die war wieder unruhig, besonders in Odessa, in der Schwarzmeerhafenstadt. Dort hat es erneut einen russischen Drohnenangriff gegeben. Mindestens 7 Menschen sollen verletzt worden sein. Von Toten wissen wir nichts. Kann aber ja immer passieren. Mehrere Wohnhäuser in der Stadt sollen beschädigt worden sein, sind wohl in Flammen aufgegangen. Auch Kiew, die Hauptstadt, ist wieder angegriffen worden, aber dort zumindest meldet das die ukrainische Luftverteidigung. Ist es wohl gelungen, sämtliche Drohnen, die Russland abgeschossen hat, auf die Stadt zu zerstören. Das Institute for the Study of War, eine unserer Quellen, fügt ganz generell hinzu, dass Russland weiterhin das Momentum offenbar hat und sehr offensiv bleibt. Der Kreml, heißt es in dem aktuellen Bericht, führt neben diesen Drohnenangriffen, die wir ja nur Nacht für Nacht kennen und die Menschen dort erleiden müssen, eine konzentrierte Luft- und auch Desinformationskampagne durch. Mit dem vorrangigen Ziel wohl, die Stadt Kharkiv zu zerstören. Der große Fernsehsender ist ja bereits zerstört worden. Die Bilder sind um die Welt gegangen. Die Bewohner sollen zur Flucht bewegt werden, wie auch Millionen Ukrainer in der erweiterten Region. Das Ganze wohl zur Vorbereitung einer möglichen, heißt es, Offensive gegen diese Stadt oder gegen andere Ziele in der Ukraine. Aber das ISW schränkt ein und sagt, wir, also die Fachleute dort in den USA, gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen russischen Bodenoffensive, zum Beispiel gegen Kharkiv, sehr gering sei, wenn denn, du hast es eben schon angesprochen, die US-Militärhilfe schnell in die Ukraine kommt. Auch weiter gibt es aus ukrainischer Sicht keine guten Meldungen von der Front. Russische Streitkräfte sind weiter vorgerückt, zum Beispiel in der Nähe von Chassiv-Yar, aber auch von Avdiivka. Die Stadt haben sie ja vor wenigen Monaten genommen und auch in der Stadt Donetsk sowie im Grenzgebiet des Oblasts Donetsk-Saporischschja rücken russische Truppen vor. Sie haben offenbar, wie zum Beispiel im Fall Avdiivka, vor, die ukrainischen Linien nordwestlich dieser Stadt zum Beispiel weiträumig erstmal zu durchdringen, um sich eben in Position zu bringen für eine möglicherweise bevorstehende Offensive. Aber auch hier sagten die Forscher, dass die Fähigkeit, das tatsächlich mit Erfolg zu machen, durch die Ankunft amerikanischer und anderer westlicher Hilfe wohl geschwächt werden würde.
Geschwächt, das ist ja erstmal gar nicht schlecht, aber das heißt ja nicht, dass Moskau nicht angreifen kann.
Nein, das beweist Moskau ja jede Nacht wieder und auch nicht nur mit Drohnen oder Marschflugkörpern. Das wird als neue Bedrohungslage jetzt sogar charakterisiert in vielen Medien, die ich lese. Es geht um die Gleitbomben, die Russland einsetzt. Auch das deutsche Verteidigungsministerium hat sich dazu geäußert. Diese Bomben haben aus russischer Sicht den Vorteil, dass sie von Kampfflugzeugen abgeworfen werden. Aber weil sie eben ins Ziel gleiten, kann das Kampfflugzeug weiter vom Ziel wegbleiben. Und das wird dementsprechend schwerer, es von ukrainischer Seite aus zu bekämpfen. Im Moment, heißt es sogar, hat die ukrainische Seite nicht ausreichende Möglichkeiten, diese Bomben abzuwehren. Täglich mehr als 100 sollen auf ukrainische Ziele abgeworfen werden. 250, 500 oder sogar mehr Kilogramm große Bomben, das sind richtig dicke Dinger. Die sind zwar nicht besonders präzise, aber sie sind halt sehr gewaltig und machen dann bei der Detonation Soldaten in einem größeren Umkreis einfach kampfunfähig, töten natürlich auch viele und auch Befestigungen der ukrainischen Truppen werden komplett zerstört einfach. Das ist eben kein chirurgisches Bombing, wie es manchmal heißt in Militärkreisen, sondern die hauen einfach mit der großen Keule drauf im Vertrauen, leider eben auch berechtigt darauf, dass das Erfolg hat. Patriot-Flugabwehrsysteme werden immer dann genannt. Das wäre ein Mittel zur Abwehr, in dem dann einfach diese russischen Flugzeuge, die die Bomben tragen, nicht die nötige Nähe zum Ziel haben könnten. Und damit wäre der Einsatz eingeschränkt. Aber im Moment sind nur drei dieser Systeme in der Ukraine und die werden dazu benötigt, Rüstungsproduktion, Infrastruktur vor russischen Raketenangriffen zu schützen. Ein Grund mehr also, warum Selenskyj, der Präsident, immer sagt, wir brauchen mehr Patriots.
Ja, Gleitbomben sind ein riesiges Problem. Da hatte ja auch schon vor einigen Wochen der österreichische Oberst Markus Reisner von erzählt, wie sehr diese Gleitbomben den ukrainischen Soldaten zusetzt. Aber was jetzt die Abwehr dieser Gleitbomben angeht, da tut sich ja was. Du hast es gesagt mit den Patriots, beziehungsweise zumindest mit mehr Hilfe aus dem Westen. Das US-Repräsentantenhaus hat ja am Samstag die Freigabe eines Hilfspakets gebilligt. Ein Hilfspaket für die Ukraine im Umfang von 61 Milliarden US-Dollar. Das sind rund 57 Milliarden Euro. Und was ist da drin? Was wissen wir, was die Ukrainer da besonders gut gebrauchen können?
Na, da geht es natürlich viel um Munition, da geht es um andere Waffensysteme. Es geht aber wohl auch um Flugabwehrsysteme. So ganz klar ist es noch nicht. Erstmal ist man erleichtert in Kiew und ich denke auch in Europa, dass dieses Hickhack, dieses monatelange ja nun vorbei ist. Die NATO ergänzend hatte übrigens schon am Freitag beschlossen, die Ukraine konkret mit weiteren Flugabwehrsystemen zu stärken. Allerdings, und das ist dann wieder die bittere Pille für Kiew, es gibt im Moment keine genauen Zeitfenster, die zumindest öffentlich genannt worden sind. Es heißt nur, die Waffensysteme und auch Munition könnten in Kürze übergeben werden. Es gibt eben Leute, die sagen, das kommt sehr, sehr spät. Aber es gibt einen, der sagt, wenigstens nicht zu spät. Und der eine heißt Jens Stoltenberg, ist noch NATO-Generalsekretär. Er hat beim US-Sender MSNBC zwar gesagt, dass die Verzögerung dieser Hilfe schon reale und zwar negative Folgen für die Ukraine gehabt habe. Sie seien eben seit Monaten waffentechnisch unterlegen. Die Russen hätten viel mehr Munition und die Ukrainer waren gezwungen, in dieser Zeit alles zu rationieren. Aber es sei, so Stoltenberg, noch nicht zu spät. Das ist die gute Nachricht, die von ihm kommt. Die Ukrainer hätten im Übrigen ja bewiesen, wie fähig sie seien, was die Verteidigung ihres Landes angehe.
Wenn wir nach Washington gucken und zum US-Kongress, da gibt es ja neben dem House of Representatives auch noch den Senat. Wie geht es da jetzt weiter mit den Zustimmungsprozederen für das Paket?
Also es ist abgesegnet im Haus, das heißt, es geht jetzt in den sozusagen übergeordneten Senat rein. Der wird sich an diesem Dienstag mit diesem Paket befassen. Was ich im Moment lese, kommt es erst zu einer Debatte und dann vermutlich erst am Mittwoch zu einer Abstimmung, bevor denn der Präsident Biden das Ganze in Kraft setzen kann. Es wird allgemein erwartet, dass der Senat das Gesetz verabschiedet. Und dann hat Biden erklärt, werde seine Regierung ganz schnell neue Sicherheitshilfen bereitstellen, um den dringenden Bedarf der Ukraine auf dem Schlachtfeld, vor allem aber wohl auch in der Luftverteidigung zu decken. Biden hat schon telefoniert mit Präsident Zelensky in Kiew und dahinterher hat Zelensky gesagt, es sei, und das ist ganz signifikant, auch die Lieferung neuer, reichweitenstärkerer Raketen vom Typ ATACMS finalisiert worden. Bislang haben die USA diese Raketen geschickt mit einer gedrosselten Reichweite, so etwa 160, 170 Kilometer weit können die fliegen. Die Ukraine wünscht sich lange schon sozusagen entdrosselte Raketen, die dann 300 Kilometer schaffen, um eben auch strategische Ziele, Infrastruktur, Kommandozentren der Russen weit hinter der Front treffen zu können. Offiziell ist jetzt nicht bekannt, ob diese weitreichenderen Systeme kommen, aber man muss davon ausgehen, dass das so ist. Da wird eben nicht drüber geredet. Das wird man dann merken, wenn wir in einer der nächsten Folgen sagen, dies und das Ziel auf der Krim möglicherweise ist getroffen worden oder auch im russischen Hinterland. Kurze Notiz noch, weitere Hilfe gibt es auch. Großbritannien hat angekündigt, das bisher größte Hilfspaket mit Kampfbooten, mit gepanzerten Teilsfahrzeugen, mehr als 1600 Raketen und Millionen Schuss Munition in die Ukraine zu schicken. Und die Bundesregierung ist ja auch nicht passiv geblieben. Ein zusätzliches Patriot-System ist angeboten worden und es wurde bei einem Treffen der EU in Luxemburg auch ein bisschen Druck ausgeübt auf andere EU-Partner, das zu tun. Die Außenministerin Baerbock hat sich da stark gemacht für mehr Luftverteidigungsunterstützung. Sieht aber im Moment noch so aus, als ob das nicht unmittelbare positive Folgen hätte. Es sieht so aus, als ob mit Ausnahme Deutschlands mehrere EU-Länder einfach zögern. Die Niederlande werden genannt, Schweden auch, die zwar sagen, ja, im Grunde schon, aber wir müssen erst mal gucken. Hintergrund ist, dass diese Patriot-Systeme, um die es da immer geht, sehr, sehr gut sind bei der Bekämpfung von Flugzeugen, taktischen, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern. Auch mit dem Vorteil, dass die ukrainischen Einheiten ja schon wissen, wie man mit den Dingern umgeht. Aber es dauert sehr, sehr lange, diese Patriots nachzuführen. Die Herstellung solcher Systeme kann bis zu 2 Jahre dauern. Und diese Länder, die sie abgeben sollen, sagen jetzt alle, wir müssen erst mal gucken, was für Lücken das in unsere eigene Verteidigung reißen würde. Man kann aber auch sagen, Berlin ist da ein bisschen schneller. 12 dieser Systeme sind vorhanden bei der Bundeswehr. Jetzt geht schon das dritte in die Ukraine. Also hier hat man etwas weniger Angst, Löcher zu reißen als offenbar woanders.
Und dann gibt es noch eine Meldung aus Russland. Da geht es um eine Spezialeinheit. Was weißt du dazu?
Das fiel mir einfach auf, weil wir beide ja auch mal in den USA als Korrespondenten waren. Und da hat man immer sehr darüber geredet, dass angeblich George W. Bush es mal geschafft hat, sich durch einen Einsatz bei der Air National Guard ein bisschen um Kriegseinsätze in Vietnam rumzudrücken. Das war zumindest der Vorwurf. Und jetzt lese ich beim britischen Geheimdienst zitiert vom Verteidigungsministerium in London, dass es auch wohl für Soldaten, die Moskau nicht eben einfach auf dem Schlachtfeld opfern will, so eine Art VIP-Truppe gibt, also eine in Anführungsstrichen Elite-Einheit, nicht weil sie besonders gut kämpfen können, sondern weil Papa oder Mama eben reich sind oder in der richtigen Partei. Es gibt einen Fall einer bekannten russischen Bloggerin, Olena Blinowska, der wird Steuerhinterziehung vorgeworfen und jetzt melden die Briten, habe ihr Mann Alexei sich für eine Einheit gemeldet, die nominell im Krieg eingesetzt wird, um sozusagen die Inhaftierung seiner Frau zu verhindern. Das ist eine Einheit, die sich überwiegend an Einsätzen mit Drohnen beteiligt, meist allerdings von Gefechtsständen ganz weit von der Front entfernt. Laut Briten ist sie schon seit Oktober 22 aktiv. Angeblich sollen da mindestens 10 Mitglieder der Partei Einiges Russland drin sein, Söhne von wichtigen Leuten im Kreml. Und es wird da berichtet, dass diesen Mitgliedern dieser besonderen Truppe eigene Sicherheitsmaßnahmen gewährt werden, also unter Personenschutz im Krieg. Das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Der Dienst, heißt es, ermöglicht russischen Elitevertretern, also Angehörigen der Elite, wohl die gesetzlichen Anforderungen des Militärdienstes, ja, pro forma zu erfüllen, aber dem Risiko natürlich auszuweichen und sich mit dem Einsatz trotzdem noch die Gunst des Kremls zu gewinnen. Das wird, wenn das bekannt werden sollte, was man ja bezweifeln kann, es sei denn, es geht über soziale Netzwerke, bei denen armen, ich sag's mal ganz offen, Schweinen, die an der Front verheizt werden, bestimmt nicht so besonders gut ankommen.
Ja, Carsten, vielen Dank. Ich bin jetzt verabredet mit einer Frau, die sich sehr gut auskennt mit Sicherheits- und Verteidigungspolitik und auch mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Es ist Claudia Major, die Forschungsgruppenleiterin für Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das ist die SWP hier in Berlin. Ich erreiche dich, Claudia, aber in Lettland, genauer gesagt in Riga. Ganz herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien.
Vielen Dank und danke für die Einladung.
Gleich am Anfang möchte ich eine Frage mit dir besprechen, zu der wir ziemlich viele Mails von Hörerinnen und Hörern bekommen haben. Und zwar geht es um die Abwehr der iranischen Drohnen und Raketen am vorvergangenen Wochenende. Da sind die Israelis ja stark unterstützt worden von den USA, Großbritannien, Frankreich. Und auf diese erfolgreiche Abwehr gucken jetzt ja auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer und denken sich, wenn das in Israel funktioniert mit dieser internationalen Unterstützung, warum dann nicht bei uns? Und stellvertretend für die vielen Mails unserer Hörer habe ich jetzt hier die Frage von Bernd Steinhäuser für dich, Claudia. Bernd Steinhäuser meldet sich aus Mecklenburg-Vorpommern und er schreibt, wie ist es möglich, einen Sicherheitsschirm über Israel von den Alliierten wirksam innerhalb von Stunden zu organisieren und über der Ukraine klappt das über Monate nicht? Wer kann das verantworten und mir erklären?
Das sind ja im Prinzip erstmal zwei verschiedene Fragen, wer das verantworten kann und was da eigentlich passiert. Ich würde mich mal versuchen, auf die Erklärebene zu beschränken. Also ich glaube, der einfachste Aspekt ist das Völkerrechtliche. Es wäre erlaubt, die Ukraine zu unterstützen. Das ist das Selbstverteidigungsrecht beziehungsweise Unterstützung der Ukraine bei der Selbstverteidigung. Also das wäre völkerrechtlich, wäre das abgedeckt. Ich glaube, die beiden strittigen oder die beiden schwierigen Fragen sind die technischen Fragen und die politischen Fragen. Technisch sind die Art der Angriffe zwar ähnlich, also auch Drohnen und Raketen auf Israel und auf die Ukraine, aber letztlich sind die Rahmenbedingungen gänzlich andere. Also der Iran hat seinen Angriff schon kalibriert und angekündigt oder vorgewarnt, so dass es eine gewisse Vorbereitungszeit gab. Der Angriff auf Israel kam auch aus einer deutlich weiteren Entfernung, also viel weiter weg, was auch nochmal die Vorwarnmöglichkeiten erhöht hat. Die Ukraine hat ja meistens nur ein paar Minuten Vorwarnzeit, die war im Falle Israels deutlich größer. Ein wichtiger Unterschied ist auch, dass die iranischen Drohnen über andere Staaten, also über Drittstaaten geflogen sind und unterwegs abgefangen werden konnten. Ein gutes Beispiel dafür ist der irakische Luftraum, wo ja US-Streitkräfte stationiert sind und sie dort abfangen konnten. Das ist natürlich eine gänzlich andere Situation. Russland, Ukraine, die direkte Nachbarn sind, da sind keine anderen Länder dazwischen. Das heißt, da gibt es diese Möglichkeit gar nicht. Ich kann auch ergänzen, dass die USA natürlich auch im Mittelmeer Zerstörer haben, die auch unterstützt haben. Das ist eine gänzlich andere Situation im Schwarzen Meer. Und vielleicht kann man noch ergänzen, dass das ein einmaliger Angriff in dem Ausmaß auf Israel war. Während Russland versucht, die Ukraine mit Masse zu überwältigen und an die Wand zu spielen. Und letzte Sache vielleicht noch, die Ukraine ist als Land einfach viel, 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 viel größer. Das heißt, es müsste deutlich mehr Fläche abgedeckt werden als bei Israel. Ich habe die Zahl gelesen, 27 Mal größer. Das gibt einen Begriff dafür, was für Unterschiede es da gibt. Das heißt, man kann die Situation nicht so einfach aufeinanderlegen. Was ich noch wichtig finde, ist die politische Dimension dahinter. Das hat jetzt der Hörer nicht angesprochen, aber es gibt ja die Idee, die der ehemalige NATO-Generalsekretär Rasmussen gerade vertritt. Rasmussen, der auch die ukrainische Regierung berät, der hat vorgeschlagen, dass man mit Patriot-Systemen an den Ländern, die an die Ukraine grenzen, den ukrainischen Luftraum mit abdecken könnte. Was ist damit praktisch gemeint? Das wäre zum Beispiel von Rumänien aus einen Teil des ukrainischen Luftraums mitzuschützen oder dass man beispielsweise von Polen aus Lviv mitschützen könnte. Das wäre technisch möglich, das wäre völkerrechtlich gedeckt, aber man müsste zumindest überlegen, was die politischen Folgen davon wären. Also was wäre, wenn Russland als Reaktion darauf, auf eine solche Art der Unterstützung, dann Stellungen in NATO-Ländern angreifen würde? halte ich zwar für sehr unwahrscheinlich, aber man müsste zumindest überlegen, wie die betroffenen Staaten reagieren würden, wie die NATO reagieren würde, was es für den Kriegsverlauf bedeuten würde und was es für den westlichen Zusammenhalt bedeuten würde. Das ist keine Absage an den Vorschlag, sondern es ist nur der Hinweis, dass man das vorher sehr genau überdenken müsste, was die militärischen Folgen wären und was die politischen Folgen wären.
Dann lass uns doch darauf gucken, wie die Ukraine sich selber schützen kann. Dann sind wir ja ganz schnell bei dem Luftverteidigungssystem Patriot. Da fragt unser Hörer Helmut Pförtner, von den insgesamt 12 Patriot-Systemen, die Deutschland hat, würde die Bundesregierung ein drittes System an die Ukraine abgeben. Zwei sind ja bereits in der Ukraine. Und Helmut Pförtner, ist das nicht genug? Er schreibt, der NATO-Chef hat doch gesagt, dass die NATO-Verpflichtungen im Moment nicht ausschlaggebend sind. Alles, was da ist, rüberliefern, findet unser Hörer. Er sagt, hier steht es doch nur rum. Wenn die Ukraine fällt, hilft es uns erst recht nicht mehr. Wir können uns doch sowieso nicht verteidigen. Dann sagt er noch, entschuldigen Sie bitte meine Empörung, aber du bekommst den Eindruck, dass Leute, die uns zuhören, das Gefühl haben, man muss doch der Ukraine helfen mit allem, was da ist.
Und das ist ein Ansatz, den ich teile. Ja? Also deswegen finde ich die Frage auch vollkommen gerechtfertigt. Ich meine, dahinter ist die alte Frage, sollen versus können. Ja? Deutschland könnte bestimmt noch mehr liefern. Du hattest es eben schon angesprochen. Das heißt, theoretisch können wäre möglich. Aber man muss immer noch mal darauf hinweisen, dass wir hier auch mit langen Zeitlinien arbeiten. Also im März hat der Haushaltsausschuss Gelder freigegeben, hatte ich eben gesagt, für den Kauf von 4 weiteren Patriot-Systemen. Die kommen wahrscheinlich 2029 an. Das heißt, Deutschland nimmt bereits jetzt eine Lücke im eigenen Schutz in Kauf. Nicht alle Geräte sind, hört man, einsatzbereit. Es gibt einen Munitionsmangel. Im Endeffekt ist es eine politische Entscheidung, in welchem Maße Deutschland die eigenen Verpflichtungen und den eigenen Schutz zurückstellt, um den akuten Bedarf der Ukraine zu unterstützen. Also inwieweit können wir unsere eigene Einsatzbereitschaft reduzieren, um der Ukraine zu helfen? Und das ist eine Abwägung, die seit Beginn des erneuten Überfalls eigentlich alle Entscheidungen geleitet hat. Das war die Frage mit Blick auf die Panzer, mit Blick auf die Raketenwerfer, mit Blick auf die Panzerhaubitzen. Wie viel kann man abgeben und welche Risiken nimmt man dafür für den eigenen Schutz und für die Verpflichtung gegenüber der NATO und letztlich der Einsatzfähigkeit der NATO in Kauf? Das ist eine unheimlich schwierige Abwägungsfrage, die auch die Regierung zu verschiedenen Zeitpunkten anders entschieden hat. Wir erinnern uns noch alle an die unendlich lange Panzerdebatte, wo es auch darum geht, wie viel kann man aus der eigenen Handlungsfähigkeit rausbrechen, um die Ukraine zu unterstützen. Und deshalb, ich verstehe die Forderung, aber nochmal, es ist eine Abwägungsfrage. Also selbst wenn jetzt nachbestellt wird und ja auch in Deutschland mit produziert wird, geht es nicht über Nacht. Und deswegen ist eigentlich die Idee dieser Initiative, die jetzt die Außenministerin und der Verteidigungsminister zusammen auf den Weg gebracht haben, diese Immediate Action on Air Defense, wo man nochmal gucken will, was haben denn andere, was kann man weltweit noch finden, eine gute Idee. Griechenland soll 12 Staffeln haben, die Niederlande 4, Schweden 4. Die Länder, die jetzt komplette Frontstaaten sind, wie Polen oder Rumänien, kann man verstehen, dass sie nicht bereit sind, so viel abzugeben. Aber auch außerhalb von Europa gibt es noch Staaten, die welche haben, ob es jetzt USA, Japan, Taiwan oder die Golfstaaten sind. Also ich glaube, die Frage ist eigentlich wie bei all den anderen Bereichen. Nachproduktion sicherstellen und dann die Abwägung treffen, die aber letztlich nochmal eine politische Abwägung ist.
Der Versuch von Berlin mit dieser dritten Staffel von Patriot-System war ja auch, um die anderen Staaten unter Zugzwang zu setzen. Da haben wir jetzt ja am Montag gesehen in Luxemburg, das hat erstmal noch nicht so hingehauen, aber möglicherweise ist ja am Ende der Woche noch eine Rammstein-Konferenz, habe ich gelesen, und vielleicht tut sich ja da noch was. Deiner Ansicht nach, kann das funktionieren?
Ich hoffe sehr, dass es funktionieren wird. Ich kann es nicht absehen, was in Rammstein am Ende der Woche passieren wird. Es gibt ja auch noch andere Bereiche, in denen man gucken kann. Wir reden jetzt wieder sehr viel über dieses alte Hawk-System, wo es auch noch verschiedene Bestände gibt. Also ich glaube, die Frage ist ähnlich wie auch mit der Technischen Munitionsinitiative, dass einfach alle ihre Bestände ehrlich prüfen müssen und alle für sich nochmal diese Abwägung treffen müssen. Wie weit kann ich meine eigene Handlungsfähigkeit beschneiden, um die Ukraine besser zu schützen? Da müssen alle nochmal mit sich selber ins Gericht gehen.
die Ukraine besser zu schützen, wenn du auf den russischen Krieg gegen die Ukraine guckst? In welcher Phase ist dieser Krieg gerade?
Der ist einer sehr dramatischen Phase gerade, weil die russische Offensive anhält. Mit dem Ziel, die kritischen Infrastrukturen zu zerstören. Das klingt immer so abstrakt, kritische Infrastrukturen, aber das ist eigentlich alles das, was der Zivilist zum Leben braucht. Also die Lebensgrundlagen zu zerstören, um die humanitäre Situation noch zu verschlimmern und letztlich die Bevölkerung zu zermürben. Und diese Terrorangriffe sind seit dem Jahreswechsel extrem intensiviert worden. Wir kennen alle die Bilder auch auf Kharkiv. Und diese Kombination von einem langsamen Vorrücken plus einem bewussten Zerstören der Lebensgrundlagen macht die aktuelle Situation so dramatisch. Die Ukraine versucht dem was entgegenzusetzen. Also wir sehen ja trotz alledem noch die Angriffe beispielsweise auf Radaranlagen in letzter Zeit in Belgorod, die Angriffe auf die Krim, Angriffe auf Drohnenfabriken, wo die iranischen Drohnen zusammengebaut werden, auf Ölraffinerien, um die Treibstoffproduktion zu stören. Also die Ukraine versucht, dem was entgegenzusetzen. Aber im Endeffekt kommen wir immer wieder zu den gleichen vier Faktoren zurück, die über den weiteren Verlauf des Krieges entscheiden werden. Das ist militärische Ausrüstung, vom Ersatzteil bis zum Flugzeug, bis zum Marschflugkörper. Das ist die Manpower, also das Personal. Das ist drittens die finanzielle Unterstützung, beispielsweise um den Staatshaushalt am Laufen zu halten, um den Wiederaufbau, die humanitäre Lage zu verbessern. Und es ist die politische Unterstützung. Und in allen vier Faktoren hängt die Ukraine von der westlichen Unterstützung ab, auch beim Personal, weil es da beispielsweise um die Ausrüstung geht.
Claudia, ich erreiche dich in Riga, in der Hauptstadt von Lettland, im Baltikum. Und auch dort wird ja ganz genau beobachtet, wie es jetzt in Washington mit dem 57 Milliarden Euro schweren US-Militärhilfepaket für die Ukraine weitergeht. Merkst du auch an diesem Dienstag noch was von der großen Erleichterung über die republikanische und über die Entscheidung des US-Hauses vom Wochenende?
Also ich hatte gestern die Gelegenheit, mit Offiziellen und mit Journalisten zu sprechen, und die Erleichterung war immer noch greifbar. Also die haben erzählt, wir haben Champagner aufgemacht, wir haben gefeiert, weil wir so erleichtert waren. Und diese Erleichterung ist natürlich auch zurückzuführen auf das Bedrohungsgefühl, was hier in der Region ein ganz anderes ist als in Deutschland. Hier ist wirklich die Überzeugung, wenn Russland in der Ukraine nicht gestoppt wird, müssen wir Russland in den baltischen Staaten stoppen. Also die Frage, könnte Russland angreifen oder nicht, in 3 Jahren, 6 Jahren, 8 Jahren oder wie viele Jahren auch immer, das ist eigentlich keine Frage. Die Frage ist eher, wann ist es denn? Also nicht ob, sondern eher wann. Also Russland hat die Intention, es hat die Ziele, es hat die Fähigkeiten. Es fehlt eigentlich in Anführungsstrichen bloß noch die Gelegenheit. Diese existenzielle Bedrohung durch Russland wird hier so stark wahrgenommen. Also das ist eine ganz andere Debatte, als wir sie in Deutschland führen.
Jetzt wird ja in Europa spätestens seit der Hängepartie im US-Kongress, die ja im vergangenen November angefangen hat, spätestens seitdem wird ja in Europa versucht, so ein etwas auf die Tube zu drücken, habe ich jedenfalls den Eindruck. Wenn wir uns zurückerinnern, die Münchner Sicherheitskonferenz, als alle gesagt haben, also alle Europäer, wir müssen jetzt aber wirklich in die Puschen kommen. Was ist jetzt deine Lehre aus dieser Hängepartie, die wir gesehen haben für die Ukrainer, weil die Amerikaner nicht entschieden haben. Heißt das für uns, auch für uns Europäer, ohne die USA läuft nichts?
Das ist die etwas brutale Kurzversion, aber sie trifft es ziemlich gut. Ich würde auch davor warnen, dass jetzt mit der US-Entscheidung sich alles entspannt hat und alles gut ist, ne? Also jetzt ist so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt die Unterstützung teilweise sehr schnell in der Region, in der Ukraine ankommen kann. Aber ich glaube, dass jetzt die nächsten Wochen trotzdem nochmal sehr herausfordernd sein werden. Also wir müssen uns, glaube ich, darauf einstellen, dass Russland in den kommenden Wochen versuchen wird, noch mehr taktische Gewinne zu machen, noch mehr die ukrainischen Verteidigungslinien zu destabilisieren und hoffen wird, noch mehr voranzukommen, bis sich die Situation der Ukrainer wirklich verbessert. Also die Situation jetzt zu nutzen mit mehr Drohnenangriffen, mit mehr Raketenangriffen, wo die Ukraine noch schwach ist. Russland hat in den letzten Wochen sehr dezidiert die Transport- und Verkehrsinfrastruktur zerstört, um es der Ukraine zu erschweren, Soldaten, Ausrüstung und alles das überhaupt an die Front zu bringen. Da gab es einen Angriff in der letzten Woche oder vor 2 Wochen in Dnipropetrovsk. Und auch das wird wahrscheinlich noch ausgeweitet, um die aktuelle Situation aus russischer Perspektive zu nutzen. Genauso die Angriffe mit den Gleitbomben, wo die Ukraine nichts entgegensetzen können. Also ich glaube, dass die Hoffnung jetzt so ein bisschen ist, jetzt gibt es ja dieses Unterstützungspaket und das wirkt sich sofort aus. Bis es sich auswirkt, steht der Ukraine einfach noch eine unheimlich schwierige Zeit bevor. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, die Lehre ist ja letztlich, dass die Masse an Unterstützung, also die Quantität und die Qualität, die die USA liefern, wir Europäer kurzfristig nicht auffangen können.
Ich verstehe, was du meinst. Jetzt aber komm erstmal gut zurück von Riga nach Berlin. Du hast mir Bilder geschickt. Sieht wirklich aus wie Winter. Hier ist es zwar kalt wie Winter, aber heute in Berlin sieht es zumindest aus wie Frühling, weil die Sonne scheint.
Und noch ein Hinweis in eigener Sache oder jedenfalls in halbeigener Sache. An diesem Mittwoch hat die Körber-Stiftung zu einer Diskussion eingeladen, zu einer Diskussion in Hamburg. Und die Frage dieser Veranstaltung lautet: mehr Militär oder mehr Diplomatie? Und es diskutieren die Friedens- und Konfliktforscherin aus Hamburg, Ursula Schröder, und der ehemalige Botschafter Rüdiger Lüdeking. Ich moderiere das Ganze und Sie können oder ihr könnt euch das Gespräch im Netz ansehen. Denn Karten gibt es leider keine mehr, aber dafür haben wir jetzt noch den Link zu dieser Veranstaltung, diesen Online-Link in den Shownotes.
Werde ich mir auch angucken und ansonsten hören wir uns alle am Freitag wieder. Bis dahin freuen wir uns natürlich über Kritik, über Anregungen, auch über Lob. Wie immer alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de und damit verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester. Dann wollen wir ganz zum Schluss noch einen neuen Podcast des Norddeutschen Rundfunks empfehlen vom NDR. Gerichtssaal 237 heißt er. Hört gern mal rein.
In unserem Podcast im Gerichtssaal 237, da sprechen wir über Tötungen im Cannabiswahn. Wir sprechen über illegale Autorennen, über Auftragsmorde und über Verbrechen aus Liebe. Das ist wirklich Stoff für wahre True Crime Fans.
Und manchmal auch eine wahre Herausforderung, weil das persönliche Gerechtigkeitsempfinden häufig genug ganz anders ist als das deutsche Gesetz. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, die ihr am besten sofort abonniert, damit ihr keine verpasst. Entweder in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de/237.